Als Anfangsjahr die Menschen in Ägypten protestierten, erreichten uns dramatische Bilder. Diese Bilder vom brodelnden Tahrirplatz in Kairo gehen mir nicht aus dem Kopf. Menschen, so weit das Auge reicht, dicht an dicht, aufgeregt, ohne Angst, sie lassen sich nicht mehr nach Hause schicken. Proteste, Menschenaufläufe in Nordafrika, aber auch im Iran, in Weißrussland und in Europa, ja, auch in Griechenland und Portugal und Italien protestieren die Menschen gegen eine Sparpolitik, die sie auslöffeln müssen. All diese Proteste haben ihre Geschichte und ihre Entwicklung. Erst allmählich habe ich davon gehört, dass die Menschen in Ägypten zum Beispiel schon lange protestieren, nicht erst seit diesem Winter. Schon 1977 gab es große Proteste, die sogenannten Brotunruhen, weil der damalige Präsident die Subventionen für das tägliche Brot streichen wollte. Die Ägypterinnen und Ägypter wehrten sich von da an immer wieder dagegen, und die Proteste wuchsen parallel zu den Nahrungsmittelpreisen. Als im Frühling 2008 die Getreidepreise weltweit explodierten, gab es in Kairo Straßenschlachten. Damals warnten auch die Vereinten Nationen vor einer Hungersnot in Somalia, denn die steigenden Nahrungsmittelpreise belasteten die Menschen in Somalia sehr stark, da sie wegen Trockenheit und Bürgerkrieg von Importen extrem abhängig waren. Als Ende Januar die Menschen in Kairo die Revolution ausriefen, waren die Preise für Getreide weltweit so hoch wie noch nie. Das kann kein Zufall sein. Zwischen dem Brotpreis und den Aufständen gibt es einen direkten Zusammenhang. Wenn die Getreidepreise steigen, wenn sie durch Spekulationen richtig gehend explodieren, dann hat das konkrete Folgen. Zufällig fand ich in dieser Zeit den ältesten Beleg eines Aufstandes, den wir überhaupt haben. Er stammt aus Ägypten, aus dem Jahr 1159 vor Christus. Die Pharaonen schufen ja bekanntlich große Grabdenkmäler. Die mussten die folgenden Generationen zahlen und pflegen. Im November 1159 vor Christus protestierten die Friedhofsarbeiter, die die Grabanlage von Ramses II. Betreuen mussten.
Wir haben Hunger und Durst, wir haben keine Kleider, wir haben keine Salben, wir haben keine Fische.
Diese Stimmen überdauerten fast 3 Jahrtausende. Ein anderes Beispiel. Was den alten Ägyptern die Fische, waren im Europa des 19. Jahrhunderts die Kartoffeln. In Irland wütete um 1845 die große Hungersnot. Sie war durch Kartoffelmissernten ausgelöst worden. Trotz massiver Proteste verbesserte sich die politische und soziale Lage in Irland aber nicht. Mindestens 1 Million Irinnen und Iren starben an dieser Hungersnot. Eine weitere Million wanderte aus. Zur selben Zeit, also in der Mitte des 19. Jahrhunderts, brach in Berlin die sogenannte Kartoffelrevolution los. Hunderte von wütenden Menschen plünderten plötzlich Bäckereien, Metzgereien und Lebensmittelgeschäfte. Die Wut des Volkes griff schließlich auch auf andere Gebäude über, die nicht mehr direkt mit den Lebensmitteln zu tun hatten, wie die vornehme Konditorei Kranzler, die Oper und das Palais des preußischen Kronprinzen. Diese Unruhen, die im April losbrachen, beruhigten sich nicht mehr. Sie mündeten schließlich zur deutschen Märzrevolution 1848, die wiederum weite Kreise in Mitteleuropa zog. Doch das Volk steht in der Regel nicht schnell auf. Je nach politischen Verhältnissen ziehen es die Menschen überhaupt vor, auszuwandern, dem Brot nach. Das war schon in biblischer Zeit so. Auch die Erzeltern Abraham und Sarah wanderten aus auf der Suche nach Nahrung.
Es kam aber eine Hungersnot ins Land. Da zog Abraham nach Ägypten ab um sich dort als Fremdling aufzuhalten, denn schwer lastete die Hungersnot im Land.
Wie kommt eine Hungersnot ins Land? Ausbleibender Regen, Überschwemmungen, Heuschreckenschwärme. Doch die entscheidende Frage ist nicht, wieso es zum Hunger kommt, sondern wie die Gemeinschaft mit einer Lebensmittelknappheit umgehen kann. Die häufigste Ursache von großen Hungersnöten ist bis heute Krieg. So auch heute in Somalia, wo der anhaltende Bürgerkrieg die Not massiv vergrößert. Davon konnten die Menschen in Judäa auch ein Lied singen. Im 5. Jahrhundert vor Christus war ihr Land und ihre Hauptstadt von Kriegen zerstört. Die Oberschicht und die Handwerker waren deportiert oder weg. Davon erzählt das Buch des Nehemia im Alten Testament. Nehemia war persischer Statthalter und Schreiber in Judäa, ein Angehöriger der Oberschicht. Er erzählt im Ich-Stil von seinen Plänen, wie er das Land reorganisieren möchte. Er will den Tempel aufbauen lassen und die Stadtmauer. Doch plötzlich kamen die Bauarbeiten ins Stocken. Was war da los? Nehemia beschreibt, was er hörte.
Einige riefen, unsere Söhne und unsere Töchter, wir alle sind viele und wir wollen Getreide nehmen und essen und wir wollen leben. Andere sagten, unsere Felder, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden wir, damit wir Getreide gegen den Hunger bekommen können. Wieder andere sagten, für die Steuer des Königs haben wir unsere Felder und Weinberge mit Geld beliehen. Sieh doch, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zur Sklaverei erniedrigen. Einige unserer Töchter sind sogar erniedrigt worden und wir haben nichts dagegen in der Hand. Unsere Felder und Weinberge gehören anderen.
Diese Stimmen des Volkes klingen für mich sehr modern. Ihnen wird weggenommen. Sie müssen zahlen. Und sie haben Hunger. Ihren Kindern wird die Hauptlast aufgebürdet. Wir alle sind viele, rufen sie, und wir wollen leben. Das ist der Auftakt eines Hungeraufstandes. Und wie hat die Regierung auf diese Proteste reagiert? Heute ist es ja so, dass viele Herrscher die Polizei oder Panzer auf die Protestbewegung losschicken. Sie wollen ihren Reichtum und ihre Macht nicht teilen. Auch die europäischen Herrscher wollen ihr hartes Finanz- und Abgabenregime unbeugsam durchziehen gegenüber dem griechischen Volk, den Menschen in Irland und Italien. Demokratie geht eben nur so weit wie der Bankkredit. Zurück zu Nehemia ins 5. Jahrhundert vor Christus. Nehemia gehörte also zur Oberschicht. Als er das Schreien des Volkes hörte, schreibt er, da wurde er sehr zornig. Und er beschloss, mit den freien Bürgern und den Vorstehern der Stadt zu streiten. Wucher betreibt ihr an unseren Geschwistern, rief er. Und er verlangte, dass sie dem Volk zurückgeben müssten.
Gebt ihnen doch heute noch ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Oliven und ihre Häuser und den Wucher an Geld, Getreide, Most und Öl zurück. Da antworteten sie, wir werden es zurückgeben und von ihnen nichts mehr verlangen. So wollen wir es tun, wie du sagst. Da rief ich die Priester und ließ sie schwören, gemäß dieser Abmachung zu handeln. Auch meinen Kleiderbausch schüttelte ich und sprach, genauso soll Gott jede und jeden aus ihrem Haus und Besitz ausschütteln, die diese Abmachung nicht ausführen. Sie sollen ausgeschüttelt sein und leer ausgehen. Da sagte die Versammlung, Amen, so soll es sein.
Was für ein Wunder! Die Regierung geht auf die Forderungen ein. Hier hat das Volk ja wirklich etwas zu sagen. Der Protest lohnt sich. Da blitzt etwas auf, mitten im Nehemia-Buch. Ein Stück Himmel wird sichtbar, wie es sein könnte, auf der Welt. Das Volk zeigte sich in seiner vollen Größe. Wir alle sind viele, hat es gerufen und sich erhoben für die Zukunft seiner Kinder. Auch die Regierung zeigte sich in ihrer Größe. Sie handelte klug und umsichtig. Sie gab den Wucher zurück, das, was sie zu viel genommen hatten. denn sonst würden die vielen am Ende noch davonlaufen, wie Abraham und Sarah, Isaak und die Jakobsfamilie. Sie alle waren ja davongelaufen, waren Auswanderer des Brotes wegen. Nehemia hätte seine Baupläne vergessen können, wenn ihm die Leute weglaufen. Auswanderer bauen nicht mehr und zahlen nicht mehr. Von daher gesehen handelte Nehemia nur klug, gar nicht so großzügig, wie man meinen könnte. Nehemia tat noch etwas. Er nahm den Bausch seines Gewandes und schüttelte ihn kräftig aus. Wenn ihr dem Volk nicht gebt, was ihm zusteht, dann werdet ihr von Gott ausgeschüttelt aus euren Häusern und Gütern. Dieses Bild finde ich sehr spannend. Die Regierenden können freiwillig zurückgeben oder sie werden ausgeschüttelt. Wie Staubkörner fallen sie dann aus dem Gewand wie Wassertropfen in alle Richtungen. Wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, dann gehört diese ausschüttelnde Kraft zu all den Protesten von hungernden Menschen. Gott versucht es immer wieder, seit Tausenden von Jahren, auf der Seite unterschiedlichster Völker und gibt es nicht auf mit uns.